Herzlich willkommen zu Waldorf Lernt Sex Education, dem Podcast von Herrn Kaiser und Frau Klippstein.
Heute haben wir Joscha Bongard zu Gast, Student an der Filmhochschule Baden-Württemberg, Drehbuchautor und Regisseur von Kurzfilmen und von Musikvideos. Wir haben ihn kennengelernt bei der Preview seines neuen Filmes Pornfluencer. Wie es der Zufall will, ist er Waldorfschüler gewesen und so hatten wir gleich mehrere Gründe, ihn um ein Interview zu bitten. Zu drei Themen haben wir ihn befragt: Pornografie, Männlichkeit und die eigenen Schulerfahrungen zum Thema sexuelle Bildung. Viel Freude beim Zuhören dieses vielversprechenden Filmemachers.
Ja, herzlich willkommen, Joscha. Ja, schön, dass du Zeit hast für uns. Du hast ja viel zu tun gerade. Seit letzter Woche ist dein erster Langfilm in die Kinos gekommen, Pornfluencer. Und der kriegt ja ziemlich viel Aufmerksamkeit in den Medien. Und es ist eine Dokumentation über ein junges Paar, was Pornos dreht und offensichtlich erstmal Spaß dabei hat. Und während sich der Film eben langsam zu einem vielschichtigen Psychogramm entwickelt, könnte man sagen. Und als LehrerInnen interessiert uns beide natürlich so der Bildungs- und Aufklärungsaspekt und der Background, auf dem der Film oder überhaupt deine Filme entstanden sind. Bist du aktiv auf das Thema Pornografie zugegangen oder hat es dich eher gefunden? Und warum hast du eine Dokumentation daraus gemacht? Du hast ja vorher eher erzählerische Filme und Musikvideos gedreht.
Genau, also ich glaube, ich bin einfach wirklich diese erste Generation Internetpornografie. Also ich habe diese ganzen Tube-Seiten sind ja genauso wie YouTube so um 2005, 2006, 2007 so aufgekommen und groß geworden. Das Internet war aber eigentlich von Anfang an ja auch relativ voll mit Pornografie. Und so habe ich halt auch mit 13 dann meinen ersten Porno gezeigt bekommen bei einer Bandprobe und habe von da an dann Pornos konsumiert. Man hat da irgendwie auch mit Freunden nicht so viel drüber gesprochen, immer mal wieder halt. Aber das war dann auch relativ schambehaftet und es war eigentlich sehr lange einfach so ein recht unreflektierter Konsum, würde ich sagen. Wie das halt mit vielen Social-Media-Sachen zum Beispiel ja auch so ist, mit denen man aufwächst. Und habe dann in den letzten 5 Jahren so gemerkt, interessant, diese Amateur-Pornografie und diese Paar-Pornografie, die verändert sich und die reprofessionalisiert sich und die finden auch auf Social Media statt, die ganzen Leute, und sind nicht nur Leute, die Pornos machen, sondern sind auch als normale Menschen quasi auf anderen Plattformen wahrnehmbar. Und das fand ich spannend und deswegen, ja, also das Thema hat mich, glaube ich, einfach begleitet in meinem Leben. Und dann gab es diesen Punkt, wo ich einen Film machen konnte an meiner Filmhochschule noch, an der Filmakademie in Ludwigsburg, und mich dann dazu entschieden habe, einen Dokumentarfilm zu machen und habe dieses Thema einfach mal gepitcht. Und das hat sehr viel Resonanz bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, da gucke ich jetzt tiefer rein.
Pornografie ist ja ein Thema, bei dem es schwierig ist, sich zu positionieren. Also vor allem, wenn man die positive Seite zeigen will. Und Pornopositiv ist ja auch nicht gleich sexpositiv. Und am Ende muss man sich ja möglicherweise entscheiden, wie kritisch oder offen oder urteilsfrei man sein will. Also kannst du da was erzählen über deine Haltung und wie sie sich durch den Film vielleicht auch verändert hat?
Ja, voll. Also ich glaube erstmal, dass Dinge wie zum Beispiel auch Social Media oder Internet generell erstmal oder auch Pornografie könnte man ja erstmal wertfrei angucken und sagen, das ist ein Phänomen oder das ist ein Ding, das ist einfach da. Und die Konnotierung Porno ist etwas Schlechtes zum Beispiel, die es ja oft gibt, kommt meistens daher, dass sich gesellschaftliche Probleme auch in der Pornografie spiegeln. Also wenn wir davon reden, dass Porno so sexistisch und patriarchal ist, dann müssen wir eigentlich darüber reden, dass unsere Gesellschaft sexistisch und patriarchal ist und dass das halt ein System ist, in dem es ausgelebt werden kann und in dem es dann natürlich auch extreme Missstände produzieren kann und produziert. Und deswegen muss man, glaube ich, die Pornoindustrie generell einfach sehr ambivalent und differenziert anschauen und sagen, da gibt es eine Menge, was sich verändern muss, Und das ist aber auch eine Menge, was sich in der Gesellschaft verändern muss. Also ich glaube, solange wir nicht wegkommen von einem patriarchalen, sexistischen System, wird auch Porno das immer wieder reproduzieren. Und dann ist natürlich die Frage, stärkt sich durch eine Reproduktion auch wieder ein Bild in der Gesellschaft? Das kann man, glaube ich, auch sehr differenziert angucken. Aber im Endeffekt, glaube ich, hat sich meine Haltung in dem Sinne verändert, dass ich es, glaube ich, einfach extrem wichtig finde, reflektiert mit jeder Art von Konsum und somit auch mit Pornokonsum umzugehen und dann eine offene gesellschaftliche Debatte einfach drüber zu führen. Und einfach diese verschiedenen Thematiken hinter Pornografie auseinanderzunehmen und zu entschlüsseln. Warum liegt da ein Stigma drauf zum Beispiel? Was ist schlecht an der Industrie? Was ist das Problematische daran? Was ist das Gute daran? Was können wir daraus lernen? Und so weiter und so fort. Also ich glaube, man muss es einfach sehr differenziert anschauen und diskutieren.
Also das heißt nicht die Pornografie selber verurteilen, sondern die Produktionsbedingungen dahinter, ne?
Genau, und das ist aber zum Beispiel was man auch auf Social Media kritisieren kann. Also man kann auch jede einzelne Influencerin und jeden einzelnen Influencer für seine Rollenbilder kritisieren. Und es geht bei Pornografie dann schnell in so eine Pornopanik. Und bei Social Media wird halt zum Beispiel weniger reflektiert, was macht es eigentlich mit Menschen, wenn wir wieder die gleichen Rollenbilder reingehämmert bekommen von Frau und Mann, was ja ganz, ganz viel auch wieder stattfindet.
Willst du denn an dem Thema dranbleiben? Also so wie ich dich verstanden habe, ist ja eigentlich deine ursprüngliche Absicht, hat sich in dem Film ein bisschen verwandelt. Sagst du, du willst da nochmal dranbleiben an dem Thema oder war es das jetzt erstmal und du machst wieder andere Themen?
Also ich arbeite gerade an einem nächsten Projekt und da geht es auch um Influencer, aber um eine andere Form von Influencer. Und ich bleibe so ein bisschen in dieser Thematik Internet, aber was mich, glaube ich, einfach grundsätzlich in Filmen interessiert, sind halt sehr intime Beziehungen zwischen Menschen. Also ob das jetzt eine Beziehung zwischen einem liebenden Paar ist oder zwischen Eltern und Kindern und so weiter und so fort. Das ist, glaube ich, das, was mich interessiert und was ich beleuchten will. Ich glaube, Sexualität spielt auch immer eine große Rolle bisher in den Dingen, die ich gemacht habe und wird das wahrscheinlich auch weiterhin tun, weil das auch was ist, was mich halt mein Leben lang begleitet oder also was ja viele Leute einfach begleitet, aber bei mir war das irgendwie so auch ein Hauptthema in meinem Großwerden oder in meinem Aufwachsen. So.
Wenn man deine beiden längeren Filme vergleicht, Jung Fragil und den Pornfluencer, dann zeigt sich ein ziemlich gegensätzliches Bild von Männlichkeit. So, also ich überspitze das jetzt mal. So bei Jung Fragil, der sensible Mann, der sich schon aufgrund seines Geschlechts irgendwie auf der falschen Seite sieht und sich von einer älteren Frau so quasi ein bisschen coachen lässt. Und auf der anderen Seite der lässige Typ, der meint, so er und seine Partnerin würden auf Augenhöhe handeln und sie sehen eben dieses Machtgefälle nicht und diese Wiederholung der patriarchalen Strukturen. Wie hat sich denn dein Bild von Männlichkeit entwickelt oder wann hast du eigentlich angefangen, dich damit auseinanderzusetzen? War das schon während deiner Schulzeit so oder erst später?
Nee, ich glaube, das ist auch Story of my life, so ein bisschen dieses Männlichkeitsthema, weil das früh aufgekommen ist. Und zwar, glaube ich, aus den Gründen, dass ich halt immer so ein relativ sensibler Mensch war einfach und da oftmals einfach oder mit angeeckt bin. Also ich hatte halt zum Beispiel, wie das in Jungfragil auch so ein bisschen angedeutet wird, so ich habe immer viel mit Frauen meine Zeit verbracht und hatte viele Freundinnen und war weniger mit den Jungs. Also ich war auch mit den Jungs, aber es war an manchen Stellen war ich halt so der Weiche, den man schnell zum Weinen oder zum Ausrasten oder so bringt. Und deswegen, glaube ich, in so eine Rolle gedrängt von dann auch im Jugendalter als schwul gelesen oft oder auch damals angefeindet irgendwie als schwul, was mich damals extrem getroffen hat, was ich jetzt, wenn ich darüber nachdenke, auch kritisch reflektiere, weil ich so bin, schwul sein ist nichts Schlechtes, aber damals dachte ich, ich darf nicht schwul sein oder so und wurde quasi als schwul missgelesen und habe einfach auch wahnsinnig Angst gehabt, irgendwie so dieser Mann sein zu müssen, der eine Familie ernährt und irgendwie alles unter Kontrolle hat. Und habe da irgendwie viel drüber nachgedacht. Und es hat mir auch, glaube ich, ziemlich viel Stress bereitet. Und da so die eigene Rolle zu finden, das ist auch bis heute sowas, also da kommt man, glaube ich, auch nie natürlich richtig an. Aber immer wieder so zu gucken, wie will ich als Mann sein, ist auf jeden Fall was, was mich immer schon begleitet. Oder also wie will ich als Junge sein früher und jetzt irgendwie als Mann. Ich habe mich auch wahnsinnig spät irgendwie überhaupt erst als Mann richtig identifiziert. Also dieses so zu sagen, ich bin jetzt ein Mann, das weiß ich nicht, da war ich wahrscheinlich irgendwann 25 oder so. Und bis dahin hatte ich immer so das Gefühl, ich bin irgendwie so, ich weiß nicht, ein Junge. So.
Wir denken ja immer noch ziemlich binär, ne? So. Und auch in deinen Musikvideos ist schon das, die Mann-Frau-Beziehung ist im Vordergrund. Also heteronormativ, sage ich jetzt provokativ. Und dein einziger Kurzfilm, wo sich so ein bisschen auflöst, ist dieser Film mit Maria Joao, wo sie als Frau gelesen ist, aber sie setzt sich eben mit ihrer Identität auseinander, mit Natur und Struktur von Geschlechtlichkeit. Ja, wie stark ist eigentlich noch so das binäre Denken in deinen Filmen? Ist es erstmal im Vordergrund oder nimmst du das bewusst erstmal noch auf, weil es deiner Lebenswirklichkeit entspricht?
Boah, das ist eine gute Frage. Ich glaube, was ich aber trotzdem, auch wenn es binär ist, auf eine Art versuche, ist halt, das trotzdem aufzubrechen und zu sagen, das ist jetzt kein männliches Verhalten und das ist jetzt kein weibliches Verhalten. Oder zumindest will das mein Ansatz sein, zu zeigen, dass es halt nicht irgendwie, wie das jetzt aber zum Beispiel auch in Pornpflanzen natürlich rauskommt, der Mann das starke Geschlecht ist und die Frau die devote Rolle, beratende Rolle einnimmt. Das ist eigentlich das, was ich ja aktiv versuche, glaube ich, in den Filmen auch so ein bisschen zu durchbrechen oder damit zu spielen. Klar, das gelingt in manchen Fällen vielleicht besser als in anderen. Aber klar, das binäre System ist natürlich was, was wir alle internalisiert haben und wo man, glaube ich, auch einfach erstmal viel lernen muss. Und Joao zum Beispiel sich ja als They-Them jetzt identifiziert. Und das war auch ein Prozess, wo wir noch am Anfang eigentlich darüber gesprochen haben, dass es irgendwie um Androgynität geht. Aber eigentlich geht es darum, dass Joao sich nicht als Mann oder als Frau identifiziert. Und das, glaube ich, auch ein sehr langer und sehr harter Weg in unserer Gesellschaft.
Ich finde es auch interessant bei dem Kurzfilm Vitrum, dass eigentlich der Mann der sensiblere ist oder der sinnlichere.
Das ist, glaube ich, so ein bisschen, also damit versucht man, glaube ich, dann zu spielen. Oder so ist auch das, wie meine Erfahrung oder auch Felix Schreiber, mit dem ich ja sowohl Jungfrau Gil als auch Vitrum zusammen gemacht habe, wie wir auch teilweise einfach die Welt erleben, also indem wir dann einfach mit Frauen in Kontakt kommen, die halt jetzt, sage ich mal, gesellschaftlich eingeordneten, eher männlicheren Traits irgendwie haben und wir eher weiblichere Traits. Also das ist ja das, wo es aufzulösen gilt, aber das, was halt klischeehaft noch da ist irgendwie. Und ich glaube, gerade auch medial kann man natürlich eine Menge ändern, indem man halt Identifikationspersonen schafft oder Figuren schafft, mit denen sich dann junge Menschen an die junge Menschen und junge Männer, aber auch junge Frauen andocken können. Ich glaube, es ist ein sehr langer und langsamer Prozess. Und andererseits geht es auch teilweise super schnell. Also ich habe auch so das Gefühl, man kann über TikTok ganz viele schlechte Dinge sagen, aber es hat, glaube ich, auch wahnsinnig vielen jungen Männern zum Beispiel ermöglicht, einen ganz anderen Style zu tragen und sich ganz anders anzuziehen und zu zeigen, als es noch vor 3 Jahren möglich gewesen wäre.
Würdest denn du denn deine Filme als so eine Art Bildungsfilme bezeichnen? Also sie rufen ja irgendwie nach Diskurs. Hast du jetzt so nach dem Dokumentarfilm das Gefühl, du hast so einen aufklärerischen, pädagogischen Impuls? Oder sagst du, du möchtest deine Themen eigentlich lieber weiter in so erzählerischen, poetischen Bildern verpacken?
Eigentlich lieber Zweiteres, weil ich glaube, das haben wir auch an Jungfrau Gil dann irgendwann gemerkt, es kann halt auch wahnsinnig pädagogisch sein. Und uns war es wichtig, diese Debatte zu zeigen und das finden wir immer noch toll. Aber wenn man glaube ich, Film erlebbar macht, dann kann das einen viel stärkeren Impact haben. Also wenn Menschen durch eine Geschichte, das ist ja die Macht der Geschichte eigentlich immer, etwas durchleben können, dann stehen sie danach anders da, als wenn man ihnen jetzt einen Vortrag darüber gehalten hat, wie Leben ist, weil das ist nicht erfahrbar. Und ich glaube, man muss halt immer in diese Erfahrung gehen. Das ist halt auch eine Plattitüde, aber es stimmt halt, jeder muss halt in die Erfahrung gehen, um halt irgendwas zu lernen.
Ja, das ist ja so ein bisschen auch der Waldorfpädagogische Ansatz, ne?
Der ist vielleicht ein bisschen kleben geblieben. Ja.
Ja, ich würde gerne noch zu unserem dritten Thema kommen. Sexuelle Bildung ist ja unser Impuls. Und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit sexueller Bildung und wie man die vielen Facetten von Liebe, Sexualität, Identität und Beziehung irgendwie altersgemäß in der Schule einfließen lassen könnte. Mhm. Ja, welche Erfahrungen bringst du denn da aus deiner Schulzeit mit? Wo und wann wurde über Sex, über gesellschaftliche Geschlechterbilder und über Aufklärung gesprochen? Im Unterricht oder eher privat?
Also da habe ich auch lang drüber nachgedacht und in letzter Zeit auch immer wieder mit verschiedensten Menschen von normalen Schulen, aber auch von aus meiner Klasse, meiner damaligen, irgendwie immer wieder gesprochen. Und es ist, kommt, glaube ich, auf beiden Schulen wahnsinnig zu kurz. Also ich erinnere mich vielleicht an 2-3 Doppelstunden Sexualaufklärung, denen es aber auch eher natürlich um dieses, wie verhindere ich, schwanger zu werden oder wie verhindere ich, Infektionen oder so zu bekommen, geht. Also eher um diese technischen Dinge als darum, was ist eigentlich Sexualität, wie ist das ausgelebt, was ist Lust auch zum Beispiel, wird ja auch gar nicht drüber geredet. Pornografie sowieso damals noch nicht angesprochen, es war ja gerade irgendwie auf dem Kipppunkt. Und ich glaube, auch in diesem Zuge von, was ist Sexualaufklärung, muss man halt auch einfach darüber reden, was ist halt Medienpädagogik, ne? Also gerade wenn es um Pornografie geht, wie bringt man, also man muss definitiv jungen Menschen oder man muss mit jungen Menschen darüber reden, was Pornos sind, so. Weil man lernt jungen Menschen auch, was Kinofilme sind. Also man geht ins Kino gemeinsam und man sagt danach, das ist zum Beispiel, was ich super schwer gelernt habe. Ich konnte gar nicht aushalten, Filme zu gucken, weil ich immer das ist nicht real, nicht hinbekommen habe in meinem Kopf. Ich habe immer gedacht, das ist, was da jetzt passiert ist, wirklich so. Und ich glaube, das ist was man mit Pornografie zum Beispiel auch machen muss, dass man halt darüber redet und sagt, das, was ihr seht, das ist ein Film, das ist nicht real und das hat mit realem Sex eventuell gar nichts zu tun und eventuell ganz viel zu tun. Und was die da machen, ist nicht was ihr jetzt auch machen müsst, was ihr machen dürft, wenn ihr das wollt, wenn eure Partnerin, euer Partner das will. Genau, aber ich glaube, so in meiner Sexualaufklärung, das ist halt ganz viel durch Gespräche mit Freunden gekommen, aber auch über YouTube-Videos bestimmt oder halt auch, was man natürlich irgendwie in Pornos sieht und dann irgendwie auch ausprobieren will, das ist natürlich auch ein Ding gewesen. So, ich glaube, ich habe das Glück gehabt, dass ich das irgendwann ganz gut trennen konnte oder trennen, also gelernt habe zu sehen, okay, ich habe jetzt Sex und das ist Porno und da interessiert mich jetzt vielleicht was in diesem Porno und das will ich ausprobieren. Und was, glaube ich, da einfach auch sehr hilfreich ist, ist, wenn man weiß, wie man sich artikulieren kann und wenn man einfach in Kommunikation gut ist und Vertrauen zu seinen Partnerinnen oder Partnern hat in dem Moment. Aber ich glaube, Sexualaufklärung ist bei mir vor allem viel durch Gespräche mit Freundinnen und Freunden gekommen. So.
Ja. Ich höre da jetzt raus, dass du durchaus empfehlen würdest, da in der Schule mehr
dafür zu tun. Ja, definitiv. Also vor allem halt sich einfach mal auch damit auseinandersetzen. So, also ich will jetzt keine LehrerInnen-Schelte austeilen. Ich glaube, das ist auch erstmal ein politisches Problem. So, also man hat ja Kultusministerien und die müssen halt einfach da was für tun, dass das auf Lehrpläne kommt. Und ist da genug Zeit und vor allem genug Kompetenz und halt auch zum Schluss wahrscheinlich wieder Geld zur Verfügung steht, dass es ausgebildete Menschen gibt, die einfach Expertinnen auf diesem Gebiet sind, die LehrerInnen ausbilden können oder halt direkt in Schulen gehen können. Und ich habe leider so ein bisschen das Gefühl, da wir ja auch in Deutschland immer noch sehr konservativ regiert sind, dass das irgendwie damit zu tun haben könnte, dass auch der Sexualaufklärungsunterricht sich in den letzten 15 Jahren wahrscheinlich nicht so krass entwickelt hat.
Ich meine, beim Thema Pornografie ist es natürlich auch schwierig. Ne? Man kann eben nicht zusammen in Kinofilm gehen und dann über Realität und Fiktion sprechen. Ne?
Das ist korrekt, aber trotzdem, also ich meine, die Realität ist halt, dass die meisten Jugendlichen oder im Durchschnitt halt mit 12 oder 13 in Kontakt mit Pornografie kommen, so online. Und dass das halt einfach da ist. Und man kann jetzt natürlich versuchen, und das muss man auch, den Jugendschutz zu verbessern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt sicherlich. Und gleichzeitig gibt es in diesem Internet immer Mittel und Wege, auch an Dinge zu gelangen, die man sehen will. Und das funktioniert halt dann einfach nur, wenn man weiß, die Jugendlichen haben das gesehen, dann hilft es halt einfach nur, mit denen darüber zu sprechen. So, und das ist sicherlich eine extrem große Herausforderung, weil man zum Beispiel ja auch nicht jetzt bei allen sagen kann, die haben jetzt schon Porno gesehen und da sicherlich auch sehr vorsichtig mit sein muss. Aber es hilft ja nichts. Also man kann halt Dinge, die da sind, nicht einfach so wegdiskutieren oder sagen so, ja, ist aber schwierig, weil das ist halt nicht unsere Lebensrealität.
Ja, dazu gehört natürlich auch, dass man sich als Lehrerin dann auch mal selber Pornos angucken muss, um zu wissen, worüber man spricht. Ne? Das ist ja schon mal auch eine Hürde. So.
Ja, so letzte. Definitiv, aber wenn man sich da dann auch wieder die Zahlen, wenn man sich da auch wieder die Zahlen anguckt, dann gehe ich schon davon aus, dass auch sehr viele LehrerInnen Pornos gucken. Also sonst, woher kommen die ganzen Klicks? Also natürlich nicht alle, aber es ist jetzt nicht unwahrscheinlich.
Letzte Frage von uns. Was würdest du denn deinem 13-jährigen Ich von heute aus gesehen gerne sagen wollen? Oder vielleicht auch deinen Lehrerinnen von damals?
Ja, also meinen Lehrerinnen würde ich sagen, redet doch einfach mehr drüber und macht es nicht nur so technisch und macht es vor allem nicht so wahnsinnig unangenehm, weil Sex halt einfach was sehr, sehr, sehr Normales ist und man da auch ziemlich normal und distanziert und uncringe, wenn man das jetzt mal in Neudeutsch sagt, drüber reden kann. Und ich glaube, mir würde ich sagen, entspann dich und mach dir nicht so viel Stress um dieses ganze Thema, weil es wird ziemlich gut und du wirst halt ziemlich viel lernen und damit auch an Sex eine Menge Spaß empfinden können und du musst dich nicht stressen, irgendwie auch Sex zu haben, weil das war zum Beispiel bei mir so, ich wollte irgendwann einfach nur noch, dass es vorbei ist, dass mein erstes Mal irgendwie hinter mir liegt, dass ich dazugehöre, weil ich diese Erfahrung schon gemacht habe, so. Ich hatte wahnsinnig viel Glück einfach auch in meinem sexuellen Erleben, weil ich mich nie zu irgendwas gedrängt habe und glaube ich da auch viel auf mich gehört habe. Aber ich glaube einfach diesen Stress nehmen und sagen, ey, das wird alles einfach, es wird gut und mach ruhig, mach so langsam und guck, was du möchtest und lass dich nicht von außen zu doll beeinflussen.
Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dich mit uns zu unterhalten. Und vielen Dank auch für deine offenen Worte und deine Impulse.
Das ist ja das Einzige, was hilft, ist, wenn man darüber spricht. Also Worte verändern immer. Und ich glaube, das ist was wir tun können, ist halt drüber sprechen miteinander. Give me everything you got for this wet ass pussy. Beat it up, nigga, catch a charge.
extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a kegel, rollin' some size. Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive.
Ja, das war's für heute. Hört euch auch gerne unsere anderen Folgen an und folgt uns auf Instagram. Und seid gespannt, was die nächste Folge bringt. Ciao.